Moin, liebe Twinnies, und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote.
Und mein Name ist Fabian Grote.
Und zusammen sind wir
Twins Talk!
Jo, Fabi, ich glaube, wir müssen uns echt entschuldigen.
Ja.
Weil zum ersten Mal nach einem halben Jahr, wo wir diesen Podcast schon machen, haben wir es nicht geschafft, den Abstand von einer Woche beizubehalten, ne?
Richtig, also wir haben es ja vor der Sommerpause wirklich kontinuierlich durchgehalten. Nach der Sommerpause haben wir dann genau eine Folge geschafft, bevor dann der Riss kam. Ich hatte ja erzählt, ich war im Urlaub und manche würden sagen, okay, weil ich im Urlaub war, gab es Probleme. Aber ja, die Realität sieht anders aus, oder?
Ja, ich muss sagen, mea culpa. Ich war tatsächlich dann in deiner Wohnung, ja, und hatte da sturmfrei, weil du im Urlaub warst.
Ja, ich glaube, von meinem Whisky und von meiner Schokolade fehlt was.
Whisky bin ich unschuldig, aber Schokolade auf jeden Fall. Und tatsächlich hatte ich dann einfach mein Podcast-Equipment zu Hause vergessen. Und dachten wir, wenn wir schon aufnehmen, wollen wir euch die Soundqualität liefern, die ihr gewohnt seid. Und deswegen haben wir gedacht, lieber keine Folge als eine schlechte Folge. Machen dafür aber heute doppelt so lang. Heute wollen wir die 2 Stunden knacken.
Ja, lieber nicht regieren als falsch regieren. Klingt ja fast genauso. Um hier mal eine kleine Überleitung Richtung Politik zu machen. Aber bevor wir über die aktuellen Geschehnisse reden, wir sind übrigens wieder fast live. Also irgendwie klappt Sonntag bei uns nicht. Wir haben schon wieder Montagabend. Dementsprechend, wird die Folge ja sehr zeitnah erscheinen. Und gestern war natürlich der 26.09., also der Wahlsonntag. Aber
zur
verpassten Folge noch. Ich war ja im Urlaub. Kroatien, Slowenien, Italien. 11 Tage insgesamt, 11 Nächte. Und überall hatte ich meinen Laptop und mein Mikrofon dabei. Und wir haben es nie gebraucht. Aber war trotzdem ein schöner Urlaub. Doch.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass schon wir ein paar Nachrichten bekommen haben. Fabi, das sieht man, es gibt Twinnies, die merken das und die freuen sich darüber, wenn wir den Wochenrhythmus beibehalten.
Wenn wir nicht senden.
Wenn wir nicht senden.
Einer hat geschrieben, boah, bitte noch eine Woche Pause.
Genau, kein Stress, Leute, alles gut, reicht auch nächstes Jahr.
Ja, eben, also wir haben ja eine Community, die sehr verständnisvoll ist, und ich glaube, ein paar hatten damit gerechnet, dass es mit der ganzen Urlaubsreise vielleicht nicht klappt. Aber eins können wir euch wieder versprechen: Wir haben das erste halbe Jahr mittlerweile rum, vor allem dank der Sommerpause. Aber
die war wichtig.
Ja, jetzt wollen wir noch mal ein halbes Jahr weitermachen. Ich denke, es ist kein offenes Geheimnis, dass wir von den Zahlen her, ja, ich will nicht sagen, wir liegen niedrig, aber wir liegen auch nicht so hoch, dass wir durch Werbeeinnahmen uns ein schönes Leben finanzieren könnten. Wir sind beide noch auf unsere Jobs angewiesen. Und ich habe den Eindruck, das wird sich im nächsten halben Jahr nicht ändern. Wir wollten ja mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ich denke, wir können jetzt sagen, die Reise geht dahin, dass es auf jeden Fall ein Hobby bleibt.
Ja, selbstverständlich, aber das Wichtigste war ja zum einen, dass es uns beiden Spaß macht, ja, und mir hat jetzt gerade die Vorbesprechung schon mega Bock gemacht, ich bin richtig motiviert.
Ja, ich hatte 2 Whiskys.
Aber viel wichtiger ist ja, dass es gut ankommt, dass die Leute sich darüber freuen und dass wir einfach positives Feedback bekommen, und dann machen wir es ja für die Leute letzten Endes.
Ja, nee.
Und also, ob das jetzt 2 oder 3 sind oder 200.000, das ist ja dann egal.
Also ich würde sagen, wichtig ist, dass wir 2-stellig bleiben, aber 3-stellig ist auch immer gut. Ne? Schauen wir mal. Aber finde ich zwar schön, wie du das rhetorisch jetzt ausgedrückt hast, wir machen es ja für die Leute, aber ich finde, wenn man mal ganz ehrlich ist und selbst reflektiert, am Ende machen wir es für uns, weil wir Spaß dran haben. Und wir freuen uns, wenn es anderen gefällt. Und eigentlich ist das ja dann auch wieder egoistisch. Ne? Um jetzt so mal ganz kurz philosophisch zu werden, Markus.
Nee, ja? Da widerspreche ich. Aber erklär erst mal.
Immanuel Kant. Nichts ist gut, außer der gute Wille. Und da geht's ja darum, wenn du anderen Leuten hilfst, wie zum Beispiel dein ganzes ehrenamtliches Engagement in der Corona-Teststation, in der, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kleiderstation für Flüchtlinge.
Kleiderkammer,
AFA. Kleiderkammer. Sicher, machst du das natürlich alles, um anderen zu helfen, aber am Ende hilfst du dir ja auch selber, weil das macht dich ja auch glücklich, anderen Menschen zu helfen und andere Menschen glücklich zu machen. Also machst du es am Ende ja doch wieder für dich selber. Und auch Geld spenden und allgemein vieles, was man für andere macht, macht man irgendwo auch aus egoistischen Motiven, was es ja nicht schlecht macht. Also das Ergebnis ist ja dasselbe. Na, das ist ja halt das Spannende. Und wir machen den Podcast natürlich auch, um anderen eine Freude zu machen. Aber auch das führt ja dazu, dass wir positives Feedback und Bestätigung kriegen. Also ist finde ich es immer schwierig zu sagen, was macht man wirklich selbstlos? Also Immanuel Kant, um den Punkt noch ganz kurz zu Ende zu bringen, der sagt ja, nichts ist gut außer der gute Wille und meint damit, nur wenn du jemanden aus Pflichtgefühl hilfst, sprich, du empfindest dabei keine Freude, eigentlich willst du es nicht machen, aber du weißt, dass es rational gesehen die richtige und sinnvolle Entscheidung ist und deswegen folgst du diesem innerlichen Pflichtgefühl, aber wie gesagt, empfindest dabei keine positive Emotion, was ich jetzt auch sehr abstrakt finde, denn ja, also normalerweise ist das, glaube ich, urmenschlich, dass es dir Freude bereitet, anderen zu helfen. Ja, sonst sind das ja vielleicht sogar psychopathische Züge, wenn du diese Emotion nicht empfinden kannst. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, der Whisky wirkt. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen.
Ja, nee, jetzt hast du es ein bisschen erklärt, jetzt kann ich das auch einordnen. Und in diesem Rahmen, wo du das jetzt eingeordnet hast, ist das schon verständlich, dass du sagst, okay, es ist insofern egoistisch, weil wir es machen, weil es uns selber Spaß macht und obwohl sich ja und die Twinnies und Talkies darüber freuen und dankbar sind, projizieren wir diese Dankbarkeit hier wieder auf uns und freuen uns darüber und pushen unser Ego und deswegen ist es egoistisch. Ja, aus dieser Perspektive heraus gebe ich dir recht, aber dann finde ich, egoistisch ist so ein bisschen zu negativ besetzt.
Ja, weil natürlich, ich habe das jetzt überspitzt dargestellt, das wird ja auch auf alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zutreffen und wir stehen ja absolut nicht in der Öffentlichkeit, was Reichweite angeht, aber Menschen, die richtig in der Öffentlichkeit stehen, sei es im Fernsehen, im Radio, einfach Musiker, die auf der Bühne stehen oder Comedians, die wirklich vor krassem Publikum stehen, natürlich bereiten die denen durch ihre Comedy-Stories oder ihre Musik eine Freude, aber es geht am Ende auch um Selbstinszenierung und um positives Feedback und Bestätigung. Das finde ich halt immer interessant, das dann zu beobachten. Ich meine, am Ende sind die Motive ja egal, solange Freude entsteht. Also jetzt Beispiel Geld spenden. Warum einer Geld spendet, ist doch am Ende egal. Hauptsache, das Geld wird sinnvoll eingesetzt. Ne, hatten wir ja einmal mit dem Altruismus, beziehungsweise ich bin ja auf den effektiven Altruismus eingegangen. Übrigens eine unserer aus meiner Sicht coolsten Folgen. Und wenn man das nach Abhörzahlen definiert, dann auch die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Folgen. Finde ich nämlich spannend, auch mal philosophisch zu werden. Auch wenn wir eigentlich für heute wieder ein paar Laber-Stories aus meinem Urlaub und weitere vorbereitet hatten wollen.
Ja, Fabi, ganz kurz, das Thema ist jetzt wichtig. Was mich so ein bisschen stört an deinen Aussagen ist, dass die einfach ein kompletter Haufen Scheiße sind. Nein, um jetzt mal sachlich zu bleiben, Du bewertest das ja direkt, die Gründe und sagst dann nachher, letzten Endes ist es egal, Hauptsache man macht's. Und sagst aber, eigentlich ist es besser, wenn du es machst, obwohl du keine Freude daran hast. Weil ansonsten
Markus, das sag nicht ich, das sagt Immanuel Kant. Ich stimme dem auch nur begrenzt zu, aber ich habe da im Urlaub tatsächlich auch ein witziges Beispiel zu.
Ganz kurz, aber ich stimme dem überhaupt nicht zu, weil Beispiel Corona-Teststation von mir, wenn ich jetzt da hingehen würde, es wird mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich mache es nur, weil ich mir denke, ich leiste so einen kleinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und es kommt gut an, wenn ich das erzähle. Ja, die Leute klopfen mir auf die Schultern. Geh da hin, hab keinen Bock, sitz da irgendwie die Zeit ab, beziehungsweise mach da die Aufgaben, die gemacht werden müssen. Geh dann total frustriert nach Hause. Ja, glaubst du, was glaubst du denn, wie sich die Leute fühlen, die erstens mit mir zusammenarbeiten und zweitens, die von mir das Stäbchen in die Nase geschoben bekommen? Die fühlen sich doch schlechter, als wenn ich das auch mit Begeisterung und Überzeugung mache und es mir selber Spaß macht. Ich mich mit den Leuten gut verstehe, mit den Kunden oder Patienten da rumalber. Also ist es doch wirklich jedem geholfen, wenn ich das gerne mache und nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern zusätzlich, weil es mir Spaß macht. Und deswegen würde ich sogar sagen, wenn du es bewertest, musst du dem Kant einfach mal vehement widersprechen und sagen, ist es eigentlich besser, wenn du es auch noch mit Spaß machst.
Also erstens ist das ja was Philosophisches, was der Kant sagt. Und der hat das auf das Beispiel mit dem Geldgeben angewendet. Da ist es ja, glaube ich, egal, ob jemand lächelt, wenn er dir Geld gibt oder nicht. Wahrscheinlich nimmst du es lieber an, wenn die andere Person lächelt, als wenn die dir das so kommentarlos gibt oder grimmig guckt, aber am Ende hilft ja das Geld. So, wenn es jetzt um Ehrenämter geht, wo du mit Menschen aktiv zu tun hast, natürlich hilft es denen viel, viel mehr, wenn du denen auch ein gutes Gefühl gibst und mit denen redest, kommunizierst, das auf eine positive Art und Weise rüberbringst. Du natürlich nicht, ja. Du bist einfach nicht gut im Reden, ne? Deswegen bist du ja im Podcast hier mit mir. Aber so. In der Theorie, glaube ich, kann ja jemand sich zwingen, freundlich zu sein und nett zu sein. Beispielsweise einer der wichtigsten Berufe, wo du mit Menschen arbeitest, ist ja Krankenpfleger oder Krankenschwester, Arzt, solche Berufe aus dem Gesundheitswesen. Und kann ja sein, dass es einen Krankenpfleger gibt, der seinen Job nicht mag, aber das aus Pflichtgefühl macht, weil er sich sagt, jemand muss den Job machen. Der ist wichtig für die Gesellschaft, deswegen ziehe ich das jetzt durch. Das ist eine sinnvolle Aufgabe und es ist sinnvoll, dass ich nett und freundlich bin, reißt sich innerlich zusammen und ist so ein guter Schauspieler, dass er von allen als total freundlich, nett, motiviert wahrgenommen wird, aber innerlich hat er eigentlich keinen Bock drauf. Ist, glaube ich, ein Widerspruch, aber ich will es nicht ausschließen. Und das wäre jetzt in der philosophischen Interpretation von Immanuel Kant der gute Wille. Weil dann gibt's ja überhaupt keinen egoistischen Grund, warum er es macht, sondern nur, weil er sagt, der Job muss gemacht werden, gesellschaftlich. Und ich fand das im Philosophieunterricht nur so spannend, weil ich dann nie drüber nachgedacht hatte, dass man das als egoistisch auslegen kann, wenn jemand Freunde empfindet am Helfen.
Ja, Freude oder Freunde?
Beides. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich in dieser Folge auch angesprochen, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, wenn einer sehr, sehr viel Geld hat, also mehrere Millionen, also Multimillionen oder mehrere Milliarden, dass diese Person mehr Freude daran haben könnte, das Geld zu vermehren, als das Geld ein bisschen unter die Leute zu bringen, wohltätig. Alles natürlich im gesunden Rahmen. Im Zweifel kann dir sagen, ich halte mein Niveau und gib einfach alles aus, was ich einnehme. Also jeder, der sich ein bisschen mit Geldanlage auskennt, weiß, man kriegt eine Menge Zinsen, eine gute Rendite am Kapitalmarkt und hat sicherlich ja noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und da finde ich es irgendwie, da finde ich das unlogisch, dass die sagen, ja, aber ich will jetzt so krass spekulieren und noch mehr Geld machen und vielleicht sogar vielleicht hat man noch Unternehmen, also ist Unternehmer, ist selbstständig, hat Angestellte und will seine Angestellten noch schlecht bezahlen, um eine noch höhere Marge zu haben und noch besser zu verdienen. Das erschließt sich mir nicht, wie man daran Spaß haben kann. Wäre es nicht viel intuitiver zu sagen, Alter, ich werde jedes Jahr reicher und kann das Geld gar nicht ausgeben. Ich verteile was an meine Mitarbeiter, zahle die besser, als ich muss, zahle die besser als die Konkurrenz und trotzdem geht es mir weiter gut und ich vermehre mein Vermögen, vielleicht nicht so schnell, wie ich könnte. Ne? Da finde ich es halt komisch, wenn einer sagt, ja, aber ich habe viel mehr Spaß daran, meine Mitarbeiter schlecht zu bezahlen und noch reicher zu werden. Und dennoch kommt das ja vor, dass man sich Unternehmen anguckt, wo man sich denkt, so, okay, die sind im privaten Besitz und Trotzdem werden die Mitarbeiter schlecht bezahlt und man kann sich ausrechnen, dass die Marge richtig gut sein muss. Also die könnten mehr zahlen, wollen es aber nicht.
Ja, das ist traurig, da habe ich auch wirklich kein Verständnis für, warum man da einfach so geldgierig ist und quasi solche materiellen Dinge dann über alles stellt, vor allem über das Wohl von Mitarbeitern, Freunden etc. Aber ich möchte nochmal kurz philosophisch auf den Punkt zum freien Willen eingehen.
Bitte.
Also ich verstehe dein Beispiel mit dem Krankenpfleger und denke auch, gesellschaftlich ist es dann ja gut, dass er es quasi gegen seinen Bedürfnissen macht. Ja, er macht den Job, weil er weiß, er hat eine gesellschaftliche Verantwortung und er tut den Menschen etwas Gutes. Er kann auch freundlich sein und so weiter. Aber selbst macht ihn das ja nicht glücklich. Selbst macht ihm das ja keinen Spaß, richtig?
Genau, das war mein Beispiel gerade.
Genau, und ich würde sagen, es gibt das Beispiel hinkt insofern, dass Kant Alkoholiker war. Nein, aber das Problem ist, wenn du etwas machst, was dich selber nicht glücklich macht. Ja, und wir sind ja jetzt, glaube ich, gerade in dieser Zeit, wo jeder nach dem Traumjob sucht, wo er Familie und Job verbinden kann oder vereinen kann. Ja, und er wirklich Erfüllung findet im Job. Und ich glaube, das ist halt wirklich richtig, richtig wichtig, wenn du einen Job hast, wo du unzufrieden bist und es nur aus Pflichtbewusstsein machst oder aus gesellschaftlicher Verantwortung, dann machst du den Job nicht gut. Du kannst dich zwar verstellen, du kannst dich selber nicht so wichtig nehmen, aber Fabi, du musst vor allem dich selbst lieben. Ja, und wenn du dich selbst liebst und sagst, ich bin gut genug, einen Job zu machen, der mir selber wichtig ist, wo ich mich selber mit identifizieren kann, nur dann kannst du diesen Job wirklich gut machen. Und wenn du nicht von Herzen davon überzeugt bist und es nur aus gesellschaftlicher Verantwortung machst oder weil du deinen Eltern gefallen willst oder sonst irgendjemanden, dann kannst du das auf kurz oder lang nicht wirklich zufriedenstellend machen und machst den Job dann wahrscheinlich, obwohl du es nicht willst, schlechter und dann wäre es wahrscheinlich trotzdem gesellschaftlich besser. Du würdest einen anderen Job machen, der vielleicht gar nicht gut für die Gesellschaft ist. Wenn du Fotograf wärst oder Schauspieler oder irgendwas, wo ich jetzt auf den ersten Blick nicht sehe, dass die Gesellschaft direkt davon profitiert, aber du liebst den Job, du machst den gern und bist happy, dann überträgst du diese Freude trotzdem irgendwo auf die Gesellschaft, vielleicht in einem anderen Bereich, aber ich glaube, das stiftet größeren Nutzen.
Ja, es ist interessant, also zum einen war es jetzt nur ein Gedankenexperiment, und zum anderen weiß ich jetzt nicht, also es muss ja erstmal jemanden geben, der es besser macht als du. Ja, wenn du zumindest
ja, jemand, der den Job liebt.
Bist, ja, klar, also es gibt immer Leute, die den Job lieben, aber in meinem Beispiel Gesundheitsbranche gibt's ja nicht genug Mitarbeiter. Ne? Also
leider, aber es liegt ja auch
am Gehalt. Wir gendern diese Folge nicht, merke ich gerade, aber wir meinen natürlich immer alle Geschlechter, die sich da angesprochen fühlen. Und selbst wenn du jetzt den Job aufhörst und gehst deiner Erfüllung nach, sei es Theater, sei es Schauspiel, da will ich gleich auch noch was zu sagen, aber dann muss es ja erstmal jemand geben, der dich ersetzt. Und das kann vielleicht jemand sein, der so eine Kein-Bock-Einstellung hat zu allem und sich dann aber denkt, ja gut, keine Ahnung, ich mache jetzt ein sehr radikales, extremes Beispiel, hat überhaupt nichts mit der Branche zu tun, will ich nicht, dass das so rüberkommt. Aber in meinem Gedankenexperiment ist das jetzt jemand, der vielleicht arbeitslos ist und wenig Alternativen hat und dann von der Bundesagentur für Arbeit gesagt kriegt, hier, wir kürzen ja dein Arbeitslosengeld, wenn du dich nicht bewerbst. Also bewerbt er sich dann als Krankenpfleger, weil er weiß, da sind immer Leute, werden immer Leute gesucht und die nehmen den an. Und also ich jetzt einfach mal einen Mann in meinem Beispiel und sagen dann, ja, wir brauchen Leute. Und der sagt, ja komm, ich mach's, hat aber wirklich gar keinen Bock drauf, will eigentlich gar nicht arbeiten, aber muss das halt jetzt machen, um da die Kriterien zu erfüllen, aber macht den Job dann natürlich ziemlich schlecht. Dann wäre in diesem Gedankenexperiment ja der Schauspieler, der vorher Krankenpfleger war, sicherlich immer noch die bessere Alternative gewesen. Ne, weil bei dir klingt das, wenn du jetzt sagst, jemand, der das aus Liebe und Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung macht, dass der besser ist, ist keine Frage. Ne, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch in jeder Branche, in jedem Job Leute, die schlechter sind als jemand, der sich zumindest aufs Pflichtgefühl Mühe gibt. So, das nur dazu. Ich glaube,
ja, da habe ich noch eine Frage.
Detail. Ja, komm, okay.
aber wir haben zwar eigentlich eine volle Agenda, aber das können wir auch alles in der nächsten Folge machen, weil das Feedback haben wir auch bekommen. Also wir haben ja viele Gäste mittlerweile gehabt und das kam auch alles sehr gut an. Danke nochmal an alle Gäste. Aber wir haben auch das Feedback bekommen, dass es eigentlich am coolsten ist, wenn wir nicht so eine vollgepackte Agenda haben, sondern auch einfach mal uns im Detail verlieren und ja dann uns einfach mal treiben lassen von unseren Gedanken, sowohl witziger Art als auch philosophischer Art. Danke Mama fürs Feedback.
Wollte ich gerade sagen, ne?
So, jetzt muss ich gucken, was die Rückfrage war.
Ja, bitte.
Der Krankenpfleger in deinem Beispiel, der musste diesen Job annehmen, damit sein Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird, korrekt?
Genau, er musste zumindest nachweisen, dass er sich um den Job bemüht und da wurde er angenommen. Und da sagt er sich, ja komm, gebe ich der Sache jetzt mal eine Chance, weil ich kenne mich da im Detail nicht aus. Zum Glück muss ich sagen, dass ich noch nie in der Situation war. Aber wenn du jetzt quasi, also ja, wenn die Bundesagentur für Arbeit das Gefühl kriegt, dass du jeden Job ablehnst oder nimmst einen an, aber verkackst direkt die Probezeit, dann glaube ich, bauen die Druck auf. Ich weiß nicht, wann die Geld kürzen dürfen und so, ich kenne da nicht alle Details, aber in meinem Beispiel nimmt das halt an und versucht quasi immer nur so viel wie nötig zu machen. Also er macht nur so viel, um nicht gekündigt zu werden, aber er hat gar keinen Bock, er macht's ausschließlich wegen dem Geld. Das war mein Beispiel. Ja.
Okay, und da argumentierst du jetzt, das ist für die Gesellschaft besser, als wenn er arbeitslos bleibt.
Nee, in meinem Gedankenexperiment ging es darum, dann hast du doch lieber einen, der diesen Job nur aus Pflichtgefühl macht, auch wenn er keine Freude dran hat, aber aus Pflichtgefühl sein Bestes gibt.
Aber er macht es ja insofern aus Pflichtgefühl dem Arbeitslosenamt gegenüber, damit sein Geld nicht gekürzt wird.
Nein, das sind zwei verschiedene Menschen gegenüber. Markus. Also den einen nenne ich Max und den anderen Moritz. So, der Max war Krankenpfleger aus Pflichtgefühl und hat den Job gut gemacht. Der hat sich einfach Mühe gegeben. Der hatte keinen Spaß dran, der will Schauspieler werden. Macht's aber, weil es gesellschaftlich wichtig ist. Der macht das 5 Jahre lang und der kommt von allen gut an und alle finden, der macht einen guten Job. Vielleicht gibt's ein paar wenige, die merken, der hat keinen Spaß dran. Aber er ist wirklich stets bemüht. Ja, mehr als das. Richtig bemüht.
Okay.
Und dann sagt er, ja, jetzt zwar aus Pflichtgefühl ist der Job wichtig, und für die Gesellschaft wäre es besser, ich mache das jetzt bis zur Rente, aber ich fange jetzt an, Selbstverwirklichung zu betreiben. Ja, es geht jetzt mal um mich und hört mit Mitte 20 auf. Also in meinem Beispiel hat er mit, keine Ahnung, 18, 19 angefangen.
Okay, ist verstanden.
23, 24 fertig, wird Schauspieler, also geht auf die Schauspielschule und wird dann mit 30 Schauspieler, von mir aus sogar ein richtig guter. So er muss ja ersetzt werden. So, von Moritz. Ja. Nicht nur er muss ersetzt werden, ne, also gibt ja immer einen Bedarf. So, Moritz übernimmt den Job, die Stelle wird dann halt ausgeschrieben und Moritz ist auch von mir aus Anfang, Mitte 20 und hatte bis jetzt noch nicht so viel im Leben erreicht und ist eigentlich so ein chronischer Kein-Bock-Typ. Ich wiederhole nochmal, das ist überhaupt nicht das,
was ich von Arbeitslosen wiederholen denken.
Aber in meinem Beispiel ist es so und dann sagt die Bundesagentur für Arbeit, hier, guck mal, Pflegebranche, von mir aus hast du auch, keine Ahnung, mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht oder eine Ausbildung. Der kriegt den Job, aber macht dann wirklich nicht mehr aus Pflichtgefühl einen guten Job, sondern macht rational nur so wenig, damit er nicht gefeuert wird. Weil der hat keinen Bock drauf, der will nur Geld verdienen. So, und dann ist für die Pflegebranche ist Moritz ja schlechter als Max. Darauf will ich hinaus.
Wenn einer aus Pflichtgefühl
gut arbeitet, ist es ja immer noch besser, als wenn er gar nicht gut arbeitet.
Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Aber das ist halt schon ein sehr, sehr theoretisches Beispiel.
So, und jetzt schaust
du mal. Normalerweise bewerbst du dich ja auch bei mehreren Jobs und klar, du musst irgendwann einen Job annehmen, bevor du dann weiter arbeitslos bleibst oder sogar da dein Arbeitslosengeld gekürzt bekommst. Aber ich glaube, das Menschenbild ist halt auch sehr, ja, sehr schlecht in diesem Beispiel. Es gibt bestimmt viele, die freuen sich einfach über jeden Job, den sie haben und geben dann da mehr als andere, die gar nicht zu schätzen wissen, wie schön es ist, einen Job zu haben, wo du gewertschätzt wirst, wo du dein eigenes Geld verdienst und so weiter. Aber ja, in diesem Gedankenexperiment von dir ist es natürlich besser, jemanden zu haben, der einen vernünftigen Job macht aus Pflichtbewusstsein, als jemand, der keinen Bock hat und nur ja so viel macht, dass er nicht gefeuert wird.
Ja. So. Und natürlich, ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert, wie die treuen Twinnies und Talkies wissen. Und da hatte ich auf jeden Fall auch Statistiken zugesehen, dass der Großteil der Arbeitslosen ja motiviert ist, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen. Ja. Und der bekannte Arno Dübel, den ich dir mal gezeigt habe, der ist ja die absolute Ausnahme. Der quasi, der hat auch irgendwie Geburtstag gefeiert im Sinne von so und so viele Jahre ist er jetzt arbeitslos und so. Und
ja, nee, Jubiläum.
Also nee, arbeiten, nee, also das schon mit dem Frühaufstehen und nee, also nee.
Das ist nichts für mich.
Also
das ist nichts für mich.
Dafür fliege ich ja nicht in Urlaub und so, also es ist doch okay. Ne, was ich aber interessant finde, die Aussage, weil ökologisch betrachtet ist sein Fußabdruck natürlich zwangsläufig deutlich geringer als der von dem Durchschnittsbürger in Deutschland, der halt einen normalen Job hat, normales Geld verdient und entsprechend auch in den Urlaub fliegen kann und einfach viel mehr konsumieren kann und damit natürlich auch der Umwelt mehr schadet. Also so gesehen, das merkt man ja auch in China zum Beispiel, da hatte ich das auch im VWL-Studium, das Beispiel. Es ist ja erstmal mega positiv, wenn der Wohlstand in einer Nation steigt, ne? Und das Geld bei den Menschen ankommt. Und volkswirtschaftlich wird das ja als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gemessen, der individuelle Wohlstand. Und in China steigt der ja ziemlich krass. So, und das ist ja erstmal per se positiv, gibt's ja nichts Negatives. Aber wenn man jetzt aus ökologischer Sicht drauf guckt, kriegen natürlich die Menschen, die mehr Geld verdienen, einen größeren ökologischen Fußabdruck. Die können sich auf einmal nicht mehr einmal die Woche Fleisch leisten, die können sich auf einmal jeden Tag die Woche Fleisch leisten. Und viele machen schon aus Prinzip, dadurch, dass sie es sich leisten können, wollen sie es auch nutzen. Nur auf einmal kauft sich die Familie mit, keine Ahnung, 2 Eltern und 4 Kindern, die immer mit einem Auto zurechtgekommen sind, kaufen sich dann ein zweites Auto und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das hängt ja alles irgendwie zusammen.
Ja, klar.
Naja, Markus, jetzt noch ganz kurz Schauspieler. Finde ich, ist auch ein gesellschaftlich wichtiger Beruf. Natürlich kann man das jetzt nicht mit Gesundheitsbranche vergleichen. Aber auch Freizeit und Abschalten ist wichtig. Nur die ganze Kulturbranche ist ja jetzt, was den Nutzen angeht, vielleicht jetzt im Überlebenssinne evolutionsbedingt nicht wichtig. Aber das ist ja dann eine Menge nicht. Ne? Auch Sport ist ja jetzt nicht wichtig zum Überleben. Aber das Unterhaltung ist...
Ganz kurz, Fabi, das Beispiel habe ich ja nur gesagt, genannt, zu sagen, wo man auf den ersten Blick nicht direkt so den gesellschaftlichen Nutzen sieht. Aber auf den zweiten Blick sieht man ihn natürlich. Weil, Fabi, überleg mal, warum gibt es überhaupt Krieg?
Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage.
Nein, ich glaube, ein Punkt, und ist natürlich einer von ganz vielen, ist es, glaube ich, wenn es viel gut Schauspiel gibt, Fernsehen und Ablenkung, Entertainment, ja auch die Spiele, die früher im Kolosseum bei den Römern stattgefunden haben. Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, das hilft wirklich den Menschen einfach so was zu geben, was sie ja so ein bisschen ablenkt vom Alltag, ja, und dadurch kommen die dann auch nicht auf dumme Gedanken. Ist natürlich nur ein Grund von vielen, aber deswegen hat es schon gesellschaftlich Nutzen und der ist im übertragenen Sinne Frieden stiften und ja nicht irgendwelche Menschen auf dumme Gedanken bringen.
Ja eben.
Also ganz wichtig.
Und auch die Menschen, die jetzt in den gesellschaftlich extrem wichtigen Berufen arbeiten, auch die freuen sich ja über Ablenkung. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei der Gesundheitsbranche, weil die ja so offensichtlich wichtig ist. Aber weitere Branchen ist natürlich alle, die wichtige Aufgaben des Staates erfüllen, also auch für die Sicherheit sorgen, wie Polizei oder auch Feuerwehr und die ganzen Berufe. Aber gibt natürlich auch ganz viele andere wichtige Berufe. Aber auch die wollen ja mal abschalten. Und wenn die sich dann abends nach der Arbeit einen schönen Film ansehen können mit guten Schauspielern, dann freuen die sich auch. Und sind vielleicht motivierter, am nächsten Tag wieder Gas zu geben.
Duty-Farbe. Jetzt haben wir die ersten 30 Minuten eigentlich improvisiert nach der Einleitung.
Ja.
Wollen wir jetzt mal ein bisschen zur Agenda hüpfen? Weil wir hatten eigentlich schon nach den ersten paar Minuten eine Überleitung zur Wahl.
Ja, volle Fahrt voraus. Also, ja, Markus, bist du zufrieden mit der Wahl?
Ja, Fabi, wenn ich offen sprechen darf, ja, kommt jetzt aber natürlich drauf an, wie es jetzt generell ausgeht, welche Koalition zustande kommt. Ich sag mal so, wenn die GroKo jetzt kommt, dann bin ich natürlich nicht zufrieden.
Aber das ist doch das unrealistischste Szenario.
Eben, ich will nur sagen, es ist ein realistisches Szenario, aber das war ja auch vor der Wahl klar, das hat nur jeder ausgeschlossen. Aber wenn's eins von den anderen beiden gibt, Ampel oder Jamaika, dann denke ich, bringt das schon unsere nächste Regierung in die richtige Richtung, weil ich einfach wichtig finde, dass die Grünen mitregieren, ja, dass Wert auf Klimaschutz gelegt wird und ja, es nicht so ein Weiter so gibt mit der bisherigen Klimapolitik. Will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben ja schon mehrfach den Podcast von Luisa Neubauer mit 1,5 Grad empfohlen. Das auch hier nochmal ausdrücklich. Da ich denke, dass wirklich die Politik hier gefordert ist und auf einem realistischen Wege sicherstellen muss, dass wir erneuerbare Energien fördern, ja, und ja, CO2-schädliche Energien wie nun mal Kohlekraft reduzieren und das möglichst schnell. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass die Regierung sich dieser Verantwortung bewusst ist und das alles richtig macht. Aber wie Luisa Neubauer schon gesagt hat, das war eine Jahrhundertwahl. Und jetzt ist wirklich die Politik gefragt. Und klar kann man jetzt argumentieren, Deutschland stößt nicht mehr 2% der gesamten CO2-Emissionen weltweit aus. Aber wie auch Christian Lindner von der FDP gesagt hat, Es bringt ja nichts, wenn Deutschland jetzt einfach alleine irgendwie die CO2-Ziele einhält, aber dafür ganz schlecht die Wirtschaft wegkommt, ja. Sondern es geht darum, auf erneuerbare Energien zu setzen und das so, dass wirtschaftlich das sinnvoll ist, ja, und dass du so die Wirtschaft stärkst und wächst. Und dann gucken die anderen großen Nationen wie China, USA, Russland hin und sagen sich, Moment mal, das ist ja kein Widerspruch, dass du wirtschaftlich wächst und trotzdem auf das Klima achtest. Ja, du musst halt das nur durch die ganzen Innovationen fördern und die sind ja schon da, wie der Lindner auch sagt. Also mit Wasserstoff, ja, dass du dann darauf setzt. Ja, und deswegen, ich glaube, das ist möglich, aber ist halt ein Riesenschritt gerade. Und deswegen gilt meine Hoffnung, dass jetzt die Grünen auf jeden Fall in die Regierung kommen. Und ich glaube, das wäre doch zu 99% der Fall. Fabi, aber was ist denn deine Meinung zur Wahl?
Ja, also ich stimme dir da uneingeschränkt zu. Also,
Dankeschön.
Um ein bisschen jetzt kleinlich zu sein, deine Formulierung, du findest es realistisch, dass es eine große Koalition gibt, die war, glaube ich...
Eben nicht.
War ein bisschen unglücklich. Okay, dann hast du dich versprochen, du findest nicht realistisch, meintest du?
Nee, überhaupt nicht realistisch.
Genau, können alle zurückspulen und mir recht geben, dass du dich dann versprochen hast. Weil es ist theoretisch denkbar, aber es ist nicht realistisch. Also realistisch ist, dass die Grünen und die FDP in der Regierung sind. Und die können sich im Prinzip aussuchen, machen was mit der SPD oder mit der CDU. Und Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Markus, wie das rechtlich genau ist, ob wir hier offen sagen dürfen, welche Partei wir gewählt haben. Also im Gesprächen auf der Arbeit und so gehe ich da offen mit um. Also ich finde Wahlgeheimnis unfassbar wichtig, aber so ein bisschen denke ich mir auch oft, eigentlich sollte man ja schon dahinter stehen, wen oder was man wählt. In dem Beispiel, also welche Partei man wählt, ist ja... Ist ja offensichtlich, man kann ja nur Parteien wählen. Also mit der Zweitstimme, mit der Erststimme wählt man natürlich auch Kandidatinnen und Kandidaten. Nur, wir können hier auch nochmal Überhangmandate erklären. Nee, aber ich finde Politik also, mega spannend, Markus. Nur, und ich finde, eigentlich sollte man ja dahinter stehen. Aber ich glaube, Wahlgeheimnis hat ja den Hintergrund, wenn es politisch irgendwie brisant wird und dann quasi eine Partei besonders mächtig ist und quasi ja, es nicht gern gesehen ist, wenn du sie nicht wählst und man dich dann zwingt zu verraten, wen du gewählt hast, ne, dann bist du ja in einer brenzligen Situation, weil wenn du dann nicht die Partei sagst, könntest du dadurch Nachteile haben. Also, aber jetzt hier in Deutschland, in der aktuellen Situation, darfst du ja wählen, wen du willst. Du kannst vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis damit anecken, weil Politik schon immer ein sehr polarisierendes Thema war. Aber ich sag mal so, in den Debatten, die ich führe, verrate ich es immer.
Eben, ja? Ich auch, ich stehe auch dazu, aber ich würde jetzt sagen, machen wir jetzt hier nicht bei unserem Millionenpublikum.
Mach.
Ich glaube, man kriegt ja schon so einen groben Eindruck, in welche Richtung wir gehen, wenn wir Podcasts wie Luisa Neubauer empfehlen.
Ja, aber
das ist, kann dann jeder selber interpretieren. Ich wollte kurz nochmal für die Twinies, die gestresst sind und jetzt nicht die Zeit hatten, mal genau zu verfolgen, wie es ausgegangen ist, Fabian, vielleicht in 30 Sekunden mal einfach die Ergebnisse durchgeben, ja, damit jeder Bescheid weiß. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema.
Ja.
So, also, denke, hat man vielleicht im Radio schon gehört, die SPD ist tatsächlich stärkste Kraft geworden, ja, hat auch um plus 5,2 Prozentpunkte zugelegt, also war auch in den Umfragen schon so prognostiziert worden, dass die stärkste Kraft werden, aber trotzdem natürlich richtig stark, dass sie stärkste Kraft sind, nachdem jetzt 16 Jahre immer die CDU beste Kraft war. CDU ist tatsächlich um 8,9 Prozentpunkte gesunken, hat jetzt 24,1%, also 1,6 weniger als die SPD. Grünen haben auch richtig zugelegt, mehr sogar als die SPD, nämlich 5,9 Prozentpunkte, sind jetzt bei 14,8. Und jetzt auch wichtig, dass die FDP zweistellig ist, ja, nämlich mit 11,5. Denn, wie wir schon gesagt haben, jetzt ist es möglich, wenn FDP und Grünen sich zusammentun, kommen sie auf über 25%, sogar auf über 26, ja, auf 26,3 und können damit sich aussuchen, ob sie SPD oder CDU nehmen. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Grünen zur SPD tendieren, FDP eher zur CDU. Aber so wie ich das sehe, ist es ja auch Usus, ja, dass du als stärkste Kraft, also als SPD, quasi den Auftrag hast, eine Regierung zu bilden und erstmal dann guckst, mit wem ist was möglich. Also ja, meine Einschätzung ist jetzt, dass es eine Ampelkoalition wird. Ja, einfach aus Respekt der SPD gegenüber, dass die stärkste Kraft geworden sind. Aber das ist ja total offen. Judy, Sitzverteilung können wir uns sparen.
Hast du die Berliner Runde gesehen gestern?
Nee.
Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Denn es ist nicht mehr so, dass die stärkste Partei die Sondierungsgespräche führt und dann quasi die anderen Parteien anruft, wie viele immer sagen, oder auf die zugeht und sagt, hey, habt ihr Bock auf Koalition? Und dann gucken wir mal, wie die Übereinstimmung ist. Sondern in der Berliner Runde hat der Lindner,
Elefantenrunde?
Ich glaube, Elefantenrunde wird die immer genannt, offiziell Berliner Runde.
Ganz kurz, da hat nämlich mal der Gerd Schröder genauso argumentiert, wo er zu viel Testosteron versprüht hatte. Da hatte er nämlich knapp eine Wahlniederlage gehabt. Die Merkel war vorne und er hat gesagt, nee, es ist ja überhaupt nicht vorgeschrieben, dass das so ist. Ich will regieren, auch wenn wir nicht die stärkste Kraft sind. Trotzdem traue ich mir das zu. Und da haben aber alle gesagt, stimmt zwar, dass das nicht vorgeschrieben ist, aber es ist einfach so eine Geflogenheit, dass man der stärksten Kraft da das Vertrauen ausspricht. Aber natürlich sagt jetzt der Laschet, ja, das ist doch gar nicht so, ist doch alles offen. Aber eigentlich, so, wenn du dir mal anguckst, die letzten Jahre, wann gab es denn das letzte Mal eine Regierung, wo nicht die stärkste Kraft
Ist der Abstand ja nicht so deutlich. Also ich meine, wie definiert man deutlich? Ich würde sagen, 5 Prozentpunkte ist für mich ein deutlicher Abstand, wo ich sagen würde, okay, da ist es relativ eindeutig, aber das waren jetzt unter 2 Prozentpunkte. Waren es 1,6, 1,7? Was hast du gerade vorgelesen, wie der Abstand war?
Ja, Moment. 1,6.
So, finde ich es jetzt nicht so deutlich, dass man sagen kann, okay, SPD ist deutlich stärker als CDU. Wenn man sich die prozentuale Veränderung anguckt, klar, also viel mehr Leute haben sich jetzt offensichtlich zwischen 2017 und 2021 der SPD zugewandt und ja, im Vergleich haben sich mehr von der CDU abgewandt. Deswegen so der Trend geht zur SPD. Ich würde das auch so sehen. Trotzdem ist es so, wenn die CDU mit
ganz kurz, Fabi,
ist, ja,
ne, damit wir das einordnen können, bei der Bundestagswahl zum 16. Bundestag 2005 hatte die CDU 35,2 und die SPD 34,2. Das waren 1,3 Prozentpunkte. Also noch weniger der Unterschied. Und trotzdem haben alle, auch nicht nur die CDU, alle darauf gepocht, bis auf die SPD, zu sagen, SPD, seht eure Wahlniederlage ein. Wir als CDU, als stärkste Kraft, haben das Recht, hier eine neue Regierung zu bilden.
Ja gut, aber die Parteienlandschaft hat sich ja geändert. Das ist ja unstrittig. Das sagen ja alle. Es gibt vier demokratische Parteien, die jetzt relativ stark sind. Die AfD hat in der Berliner Runde niemand wirklich ernst genommen und dazugezählt. Und aus meiner Sicht völlig zu Recht. Also eine Partei, die den Klimawandel leugnet, den menschengemachten. Also wie kann man die ernst nehmen? Ne? Und generell, was da alles im Parteiprogramm drinsteht, ist halt ein Witz. Also ich finde, man sollte schon bei den Fakten bleiben. Und die AfD, die begünstigt aus meiner Sicht das auch mit den Verschwörungstheorien. Ja, aber
das ist traurig.
Das sprengt jetzt den Rahmen. Aber aus meiner Sicht gibt es auch jetzt vier demokratische Parteien, die quasi so viel Stimmen haben, dass die mitgestalten können und wollen. Eine von den Vieren muss ja auf jeden Fall in die Opposition gehen, mindestens. Wenn es die große Koalition gibt, ja auch zwei. Also jetzt, um ein bisschen juristisch korrekt zu sein, ich zähle CDU und CSU natürlich immer zusammen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Punkt vergessen, den ich vorhin noch machen wollte, Markus. Ach so, nee, ich wollt nur sagen, wenn es der Laschet von der CDU schafft, mit Lindner genug Übereinstimmungspunkte zu kriegen. Die beiden kennen sich ja aus NRW ziemlich gut. Also es geht eher darum, wenn die beiden es schaffen, dann die Annalena, wie ich sie immer nenne, ins Boot zu holen. Ja, natürlich kann der Laschet den Kanzler dann.
Ja, aber trotzdem.
So funktioniert trotzdem unsere Demokratie. Dann haben die eine regierungsfähige Koalition gebildet und in der ist CDU die stärkste Kraft. Deswegen, ja, klar sehe ich auch so Olaf Scholz ist für mich jetzt der legitime Kanzler vom Wahlergebnis, aber er muss es jetzt auch schaffen, mit wahrscheinlich FDP und Grünen eine Koalition zu verhandeln, die halt zustande kommt. Und sonst wird er kein Kanzler. Also darum geht's am Ende nur.
Genau.
Klar, fände ich symbolisch cool, wenn einer von beiden nachgeben würde. Aus meiner Sicht auch eher Laschet als Scholz. Aus diversen Gründen. Aber es ist auf jeden Fall spannend und Fakt ist, es wird einen Wandel geben. Und ich freue mich unheimlich, dass FDP und Grüne so stark sind.
Ja, ich auch.
Also auch zwei Parteien, die ich für wichtig halte. Also FDP, weil die vieles ähnlich argumentieren, wirtschaftlich gesehen, wie es in meinem Volkswirtschaftsstudium behandelt wurde, also ne, Fokus auf Unternehmen, die man fördern muss und auch mit den Steuern muss man aufpassen, weil es ja auch darum geht, Deutschland als Standort attraktiv zu halten und man kann nicht nur umverteilen und so weiter, also auch Eigentumsrechte sind wichtig und einfach generell clever sein mit der Wirtschaft und nicht zu radikal sein. Die Grünen auf der anderen Seite sind da ein bisschen radikaler. Die haben kein Problem damit, die Steuern zu erhöhen, haben kein Problem damit, sehr, sehr ambitionierte Klimaziele zu formulieren, die wir ja brauchen. Also das ist ja unstrittig. Das wissen ja alle, die sich mit Wissenschaft und Fakten auskennen. Ne? Und deswegen ist der Wandel gut. Also wenn jetzt die Grünen so stark wären, dass die mit der SPD alleine regieren könnten, also wenn die jetzt beispielsweise auch bei 25% gelandet wären, kann gut gehen, also SPD-Grüne, jetzt als Gedankenexperiment nochmal, die würden sicherlich sehr ambitioniert auftreten, kann auch klappen, will ich gleich mit dir ein weiteres Gedankenexperiment durchgehen, aber jetzt in der Praxis ist es so, es geht nicht, die brauchen die FDP. Und die FDP ist für mich immer noch eine Stimme der Vernunft. Nur ich stehe jetzt nicht hinter allem, was die sagen, aber ja, dass man Deutschland als Standort attraktiv halten muss und Arbeitsplätze halten muss, ist auch klar. Denn sonst hast du halt keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Und den brauchst du für die großen Aufgaben. Aber Markus, danach darfst du gerne noch was dazu sagen. Folgendes Gedankenexperiment möchte ich noch mit dir spinnen. Habe ich gerne. Auf der Arbeit heute schon mit drüber diskutiert. Und zwar, du ahnst es schon, der 9. Arm des Oktopus, das Buch von Dirk Rossmann, was du von einer Ökodiktatur halten würdest, also im Szenario dieses Buches, dieser fiktiven Welt und jetzt in der realen Welt, ob du glaubst, dass es ähnlich laufen würde?
Sehr gute Frage. Also für die Twinnies zur Einordnung, das Buch habe ich letztes Jahr zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt bekommen, gelesen und dann habe ich dir ja gegeben, auch unserem Papa und ein paar anderen Freunden, weil ich es halt super spannend finde und auch einfach super Gedankenexperiment.
Kurze Zwischenfrage, gehört definitiv in den Podcast hier. Hast du geschaut, ob du deins jetzt in Trier hast?
Ja, also hier ist es nicht. Also ich habe es ja nicht gefunden. Und
dann frage ich Fabian nochmal, weil es gibt jetzt schon zwei Interessenten auf der Arbeit, mit denen ich heute über Politik geredet habe und beide meinten, sehr, sehr spannend, die Idee, ob die sich das Buch ausleihen könnten. Und da meine ich, klar, logisch, müssen uns halt nur auf den Preis einigen. Und falls es dein Buch ist, dann brauchst du es ja in nächster Zeit nicht.
Nee, also tatsächlich,
Markus, ist es dein Buch?
Ich auch schon gefragt.
Ich würde dir 20% des Erlöses abgeben, logisch.
Nee, ich soll es anderen auch schon ausleihen. Also ich brauch's auch irgendwann wieder. Aber das klären wir mal nach dem Podcast.
Vielleicht sollten wir alle mehr Bücher bestellen, denn der Grossmann ist jemand, der ist, glaube ich, schon auf die Erlöse angewiesen, oder?
Das nicht, aber das Buch ist einfach richtig gut. Und da ist ja egal, ob der davon reicher wird.
Der ist auch mega großzügig. Also der ist einfach so ein Typ, wo ich denke, so ist einfach mega sinnvoll, wie der sich verhält. Dem könnte man das auch alles.
Der ist ein Pragmatiker, weil der nicht immer nur über Putin schimpft. Putin ist wirklich nicht ein lupenreiner Demokrat, wie Schröder mal gesagt hat.
Lupenrein,
Aber er ist jetzt auch keiner, der den Klimawandel leugnet oder mit dem du überhaupt nicht reden kannst. Ja. Und du brauchst, um jetzt auf das Buch zurückzukommen, die sagen, du brauchst in diesem Gedankenexperiment China, Russland und USA, die zusammenarbeiten, anders kannst du das Klimaproblem nicht lösen. Ja?
Ja.
Weil jeder Staat hat ja das eigene Recht zu sagen, ob er sich am Pariser Klimaschutzabkommen hält oder er sagt so, nee, passt jetzt gerade nicht rein.
Völkerrecht.
Zum Beispiel Brasilien holzt weiter den Regenwald ab, weil die sich denken, ja, so ist für uns wirtschaftlich sinnvoll, machen wir. Ob das wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ökologisch ist es natürlich Schwachsinn. Ja, brauche ich jetzt nicht zu erklären, aber die denken sich, wir machen's, was wer will uns denn was tun, ja, ansonsten, du kannst ja auch nicht als USA, Russland oder China da hingehen und sagen, mach das nicht, ansonsten schmeißen wir mal eine Atombombe auf euch ab.
Gibt ja Völkerrecht und die Staaten sind souverän und du kannst ja nicht einer anderen Nation Krieg erklären. Außer natürlich,
Doch, kannst du.
Aber wer kann es?
Kannst du natürlich machen und das Land erobern und... Wie meinst du, wer kann es? Die mächtigsten Länder der Welt können anderen Ländern Krieg erklären und gewinnen.
Es können ja nur die Nationen, die militärisch dazu in der Stande sind. Vor allem würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn eine Nation, eine andere Nation grundlos angreift, würde es ja in der Regel viel Solidarität mit der angegriffenen Nation geben.
Und, guter Punkt. Stichwort Militärbündnisse.
Eben.
Auch. So. Und ich glaube, ja, ich sag mal so, Fabi, nehmen wir mal das Beispiel Brasilien, darum geht's ja auch in dem Buch, und dann kommen halt nicht nur USA, sondern, ich sag mal, die dreisten drei, ja, das Trio, Russland, China, USA, und alle drei sagen, hör mal, du hörst jetzt auf mit den Regenwäldern, ansonsten kommen wir mal vorbei, ja, und setzen da jemanden von uns in die Regierung rein. Und wenn ihr euch wehrt, dann wollen wir mal sehen, wer stärker ist.
Ja.
Ja, ich glaube, da muss Brasilien schon mal kräftig schlucken und denken, ist das ein Bluff oder machen die das wirklich? Weil wenn es natürlich wirklich einen Krieg gibt, dann hat Brasilien verloren. Aber in dem Krieg kann alles passieren. Das will ja natürlich jeder verhindern. Andererseits musst du auch zusehen, ja, dass die Länder aufs Klima achten, ja. Wenn jetzt, also es muss ja erstmal dazu kommen, dass China und Russland auf einmal Klimapolitik an erster Stelle setzen, ja.
Was und, wissenschaftlich ja geboten wäre. Also wenn man jetzt rein rational denkt und sagt, komm, Freiheitsrechte, Demokratie beiseite, dann ist die Ökodiktatur, wie sie in dem Buch beschrieben ist, ja total naheliegend.
Rational, also man liest das. Das ist rational sinnvoll.
Ja, man liest das und ist so, also ich war total hin und her gerissen. Auf der einen Seite dachte ich mir so, ach du Scheiße, Ökodiktatur. Auf der anderen Seite, ohne zu viel spoilern zu wollen, gibt es dann auch immer Stellungnahmen in Zeitungen und so über dieses Militärbündnis und man liest das so und sieht dann pro contra und denkt sich so, krass, also, dass man selber als jemand, der in einer Demokratie geboren ist und mega an Demokratie und Freiheit und Grundgesetz glaubt, rational zu dem Ergebnis kommt, gar nicht so schlecht die Lösung, vielleicht die einzige Lösung.
Ja, ja.
Also, dass es eine Demokratie vielleicht einfach nicht schafft, weil so eine radikale Klimapolitik, wie wir sie brauchen, vielleicht einfach nicht mehrheitsfähig ist. Das ist ja das Traurige. Also, absolut. Sieht man ja, dass die Grünen zwar gut abschneiden, aber ja eigentlich nicht so gut, wie sie müssten, wenn man das Problem Klimakrise als das anerkennt, was es ist.
Genau, dass ich sag mal, die Kernaussage im Buch ist, bis 2100 muss sich wirklich alles grundlegend geändert haben mit Blick auf die Klimapolitik, ansonsten ist es zu spät. Und ich glaube, bis 2050 muss sich eigentlich schon alles grundlegend ändern, ansonsten hast du halt die 1,5 Grad schon längst erreicht und bist schon eher bei 2 Grad.
Also Markus, ich denke, wir beide sollten da vorsichtig sein, weil wir die Details nicht kennen. Also da würde ich eindeutig nochmal den Klima-Podcast von Luisa Neubauer empfehlen. Da wird das sehr genau erklärt. Gibt's auch sicherlich sehr viele gute Bücher zu. Aber Markus, um dich da zu korrigieren direkt, also die nächsten Jahre sind entscheidend. Du weißt ja, diese Kipppunkte, irreversibel. Mhm. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, die nächsten 5 Jahre sind extrem wichtig. Und man kann eben nicht sagen, jetzt noch 5 Jahre schleifen lassen und dann legen wir los, sondern du musst leider jetzt schon loslegen. Also eigentlich ja schon minus 10, minus 20 Jahre hättest du loslegen müssen. Deswegen musst du nicht auf 2100 gucken, sondern eigentlich schon wirklich auf 2030 leider. Da muss es schon Ergebnisse geben. Und natürlich wird das kurzfristig schlimm werden. Menschen müssen sich einschränken und so. Und ich finde, das wird so gut in dem Buch beschrieben, dass es kurzfristig natürlich radikal und schlimm ist, aber am Ende jetzt auch einschränken, klar, aber im Vergleich zum Mittelalter oder so ist die Welt noch in Ordnung. Wenn man muss seinen Fleischkonsum reduzieren, man muss seine Reisen reduzieren und solche Sachen halt und aus moralischer und philosophischer Sicht natürlich absoluter Schwachsinn und schrecklich. Die Ein-Kind-Politik wird ja auch eingeführt als alternativlos und rein rational ist es so. Also die Welt ist nicht für endlos viele Menschen ausgelegt, ist halt Fakt, wir haben begrenzte Ressourcen und ohne eine Ein-Kind-Politik wird es in vielen Ländern weiterhin starkes Bevölkerungswachstum geben und in dem Buch wird das da als radikale, aber alternativlose Lösung eingezeigt. Ja. Und das Schlimme ist, mir fällt wirklich auch nichts Besseres ein.
Doch. Also dann kann ich dir das Buch Factfulness sehr empfehlen, weil David ist die Alternative, du musst Wohlstand in den Ländern schaffen, die zu viele Kinder haben. Ja? Weil wenn du die haben ja so viele Kinder, weil da die Kindersterblichkeitsrate so hoch ist und die Kinder nachher die Altersvorsorge sind, weil die kümmern sich um dich. Und dann machst du 5 Kinder, 3 davon sterben, bevor sie 10 sind, 2 ziehen nicht danach.
Musst du nicht im Detail erklären, die Frage ist, geht das schnell genug? Also du brauchst, wie gesagt, die nächsten 5 oder 10 Jahre radikale Veränderungen. Und das, du schaffst da ja nicht so viel Wohlstand, dass auf einmal wirklich da jeder nur noch 1, maximal 2 Kinder kriegt. Das halte ich für unrealistisch.
Teilweise. Aber dieses Denken immer von dritter Welt und Industrienation, das ist veraltet. Mittlerweile ist fast jedes Land schon relativ wohlhabend und die Kindersterblichkeitsquote, kannst du dir mal angucken, wie die hoch die heutzutage in jedem Land ist, viel niedriger als du denkst. Also vielleicht geht's auch ohne diese Ein-Kind-Politik, aber das sei mal dahingestellt. Aus Zeitgründen möchte ich nochmal betonen, natürlich müssen wir jetzt in den nächsten Jahren handeln. Also das mit 2100 war nur das Beispiel aus dem Buch.
Dass aber da ja, ja, genau, wird, da war ja, ist ja schon alles passiert.
Da ist schon alles passiert und dann guckt man im Nachhinein, warum haben wir vorher nicht gehandelt? Und dann merkst du ja, hoppla, ist, im Nachhinein klang es einfach zu sagen, ja, hätten wir mal lieber was gemacht. Aber wenn man ja mitbekommt, wie komplex das alles ist und dass man als Deutschland ja ein Teil der EU ist, dann als der EU ist man Teil von der kompletten Welt mit ganz vielen Staaten, mit ganz vielen Bündnissen. Naja, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es auch ein frustrierendes Thema. Ja, und da muss man einfach nur hoffen, dass es eine andere Lösung gibt als eine Ökodiktatur. Aber trotzdem ganz klare Buchempfehlungen an alle. Einfach mal gucken, was das mit einem macht, wenn man das Buch liest.
Ja.
Man wird auf jeden Fall dafür sensibilisiert, dass das die größte Herausforderung der Menschheit ist, zu verhindern, dass es wärmer als 1,5 Grad wird. Und wir sind schon bei 1,2. Und das ist wirklich Fakt, das weiß ich aus dem Podcast. Als andere ist wirklich gefährliches Halbwissen, mit wann diese ganzen Kipppunkte erreicht werden. Fabi, aber ich würde sagen, ganz kurz noch den Zwillingsfakt raushauen und dann rappen wir die Folge ab, oder?
Zwillingsfakt oder wollten wir Dating-Story diese Folge machen?
Ja, komm, machen wir Dating-Story, dann haben wir nämlich einen neuen Jingle.
Hau raus, Junge.
Und Feuer frei.
Dating-Stories.
Jo. Und die Dating-Folge ist jetzt einfach mal ein bisschen weiter definiert. Dating-Story ist jetzt ein bisschen weiter definiert. Ja, dass einfach eine Zwilling-Story ist, weil du hattest Date. Ja, im August schon. Und zwar ein Tischtennis-Date mit einem Mannschaftskollegen aus Beck-Neustadt. Und du warst länger arbeiten und hast dann gefragt, ob ich einspringen kann. Ich war da in der Heimat und hatte Urlaub. Und dann bin ich einfach dahin und habe mich mit ihm gedatet zum Tischtennistraining.
Und mit meinem Auto erstmal.
Mit deinem Auto, das hat er auch gesehen, ja, Gummersbacher Kennzeichen. Mit deinem Tischtennisschläger, ja.
So.
Ich sag mal, ich hab mir auch deine Frisur geklaut. hab auch extra noch ein paar Tafeln Schokolade mir reingehauen, damit das auch passt vom Aussehen.
Perfekt.
Spaß. Nee, aber das Witzige ist, er hat's nicht gecheckt. Ich war in der Halle und es waren, glaube ich, so 7, 8 andere auch in der Halle. Keiner hat's gecheckt. Alle haben mich, ich hab dann auch selbstbewusst immer gesagt, ja,
hat sie auch gut. Mein Trikot so, an mit F. Grote.
Genau. Dein Trikot mit F. Grote, deine Trainingskleidung, dein Schläger, dein Auto. Jeder dachte, ich wäre Fabi. Also es klappt noch. Und der Zwillingsjoker hat geklappt. Jeder hat's gedacht, einer hat kurz gesagt, ja Moment mal, du bist doch der Markus. Und dann meinst du, Quatsch, der Markus ist doch in Trier, weil das wussten die Leute ja nicht. Und dann meinte er so, Und dann meinte ich, ist das dein Ernst? Hier kannst du meinen Schläger sehen. Ne, zweimal Angriff. Und Markus spielt ja Noppen. Und dann meinte er so, du sahst gerade nur so echt voll aus wie der Markus. Ich so, ja, alles gut. Hast du ihn ja wahrscheinlich länger nicht mehr gesehen. So, und alle anderen direkt so, Fabi, alles gut. Was ist am Wochenende, Spiel und so weiter. Also richtig nice. Und dann, Fabi, dann kam die Auflösung, ne?
Ja, dann kam ich halt, ich musste, wie gesagt, ein bisschen länger arbeiten. Und dann, als ich fertig mit der Arbeit war, habe ich gedacht, boah, geil, jetzt schön ins Bett noch einen Film gucken. Dachte ich mir, nee, komm, dann jetzt mal Sport machen, hier motiviert sein. Dann bin ich auch noch in die Halle gefahren. Da war es, glaube ich, mittlerweile 8 Uhr. Und du warst ja schon für 7:15 verabredet, beziehungsweise ich ja ursprünglich. Jo. Und da kam ich auch in die Halle und dann haben sie erstmal alle geguckt. Und haben sich gedacht, da ist er, der dicke Zwilling. Dann haben sie gesagt, so, jetzt ist es aufgelöst. Und dann habe ich meinen Schläger zurückverlangt und ist eigentlich für unseren Online-Podcast, aber wie gesagt, du spielst ja mit Noppen, also andere Beläge. Und dann ist denen aufgefallen, dass mein Rückhandschlag doch noch ein bisschen powerful ist.
Judy, aber ich würde sagen, rappen wir die Folge ab.
Ja.
Ja,
machen wir die Stunde
vielen Folge, Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. War mal eine besondere Folge. Ja. Mir hat sie richtig viel Spaß gemacht.
War in Ordnung.
Und wir haben noch ziemlich viel auf der Agenda für die nächste Folge. Twinnies, ihr könnt euch da auf einen Zwillingsfakt freuen. Ja, und auf vieles mehr. Bleibt gesund. Ja, und die letzten Worte hat wie immer der nette Zwillingsbruder von mir, Fabi.
Ja, vielen Dank, Brudi. Ich schließe mich meinem Vorredner an und dir auch und meiner besseren Hälfte ebenfalls und verbleibe mit einem Ciao und
Ciao, bleib gesund.